Kapitel 39 – Die trübselige Zeit. Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelsfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Daniel 12, Vers 1. Wenn die dritte Engelsbotschaft beendet ist, bittet die Gnade Christi nicht länger für die sündigen Bewohner der Erde. Gottes Volk hat sein Werk vollendet. Es hat den Spätregen, die Erquickung von dem Angesicht des Herrn empfangen und ist auf die bevorstehende schwere Stunde vorbereitet. Engel eilen im Himmel hin und her. Einer, der von der Erde zurückkehrt, verkündigt, dass sein Werk getan ist. Die letzte Prüfung ist über die Welt gegangen und allen, die sich gegen die göttlichen Vorschriften treu erwiesen haben, ist das Siegel des lebendigen Gottes aufgedrückt worden. Dann stellt Jesus seine Vermittlung im himmlischen Heiligtum ein. Er erhebt seine Hände und sagt mit lauter Stimme: Es ist vollbracht. Und die gesamte Schar der Engel legt ihre Kronen nieder, wenn er die feierliche Ankündigung macht: Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses, und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Wer aber gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit, und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Offenbarung 22, Vers 11. Jeder Fall ist zum Leben oder zum Tode entschieden worden. Christus hat sein Volk versöhnt und dessen Sünden ausgetilgt. Die Vollzahl seiner Untertanen ist erreicht. Reich, Gewalt und Macht unter dem ganzen Himmel stehen im Begriff, den Erben des Heils gegeben zu werden, und Jesus wird als König der Könige und Herr der Herren regieren. Wenn er das Heiligtum verlässt, bedeckt Finsternis die Bewohner der Erde. In jener schrecklichen Zeit müssen die Gerechten ohne einen Vermittler vor einem heiligen Gott leben. Die Macht, die bis dahin die Gottlosen zurückhielt, ist beseitigt und Satan hat eine vollkommene Herrschaft über die endgültig Unbußfertigen. Gottes Langmut ist zu Ende. Die Welt hat seine Gnade verworfen, seine Liebe verachtet und sein Gesetz mit Füßen getreten. Die Gottlosen haben die Grenzen ihrer Gnadenzeit überschritten. Der Geist Gottes, dem sie hartnäckig widerstanden, ist ihnen schließlich entzogen worden. Von der göttlichen Gnade nicht mehr beschirmt, haben sie keinen Schutz vor dem bösen Feind. Satan wird dann die Bewohner der Erde in die große letzte Trübsal stürzen. Wenn die Engel Gottes aufhören, die grimmigen Stürme menschlicher Leidenschaften im Zaum zu halten, werden alle Mächte des Streites entfesselt sein. Die ganze Welt wird in ein Verderben hineingezogen werden, schrecklicher als jenes, das über das alte Jerusalem hereinbrach. Ein einziger Engel brachte alle Erstgeborenen der Ägypter um und erfüllte das Land mit Wehklagen. Als David sich gegen Gott verging, indem er das Volk zählte, verursachte ein Engel jene schreckliche Verwüstung, durch die seine Sünde bestraft wurde. Dieselbe zerstörende Macht, welche die heiligen Engel ausüben, wenn Gott es befiehlt, wird von den bösen Engeln ausgeübt werden, wenn er es zulässt. Die Kräfte stehen jetzt bereit und warten nur auf das göttliche Gewehren, überall Verwüstung anzurichten. Diejenigen, die Gottes Gesetz ehren, sind beschuldigt worden, Gerichte über die Welt gebracht zu haben, und sie werden jetzt als die Ursache der fürchterlichen Erschütterungen der Natur und des Streites und Blutvergießens unter den Menschen angesehen, welche die Erde mit Leid erfüllen. Die Kraft, die letzte Warnung begleitete, hat die Gottlosen in Wut versetzt. Ihr Zorn ist geschürt gegen alle, welche die Botschaft angenommen haben, und Satan wird den Geist des Hasses und der Verfolgung zu noch größerer Stärke anfachen. Als Gottes Gegenwart schließlich dem jüdischen Volk entzogen wurde, wussten es weder die Priester noch das Volk. Obwohl unter der Herrschaft Satans und hingerissen von den schrecklichsten und abscheulichsten Leidenschaften, betrachteten sie sich selbst noch immer als die Auserwählten Gottes. Der Dienst im Tempel wurde fortgesetzt, die Opfer wurden auf seinen verunreinigten Altären dargebracht und täglich wurde der göttliche Segen auf ein Volk herabgerufen, das sich des Blutes des teuren Sohnes Gottes schuldig gemacht und seine Diener und Apostel umzubringen versucht hatte. So werden die Bewohner der Erde es auch nicht wissen, wann die unwiderrufliche Entscheidung im Heiligtum ausgesprochen und das Schicksal der Welt auf ewig bestimmt worden ist. Ein Volk, dem der Geist Gottes schließlich entzogen worden ist, wird fortfahren, die Formen der Religion zu beobachten, und der satanische Eifer, mit dem der Fürst des Bösen es zur Ausführung seiner boshaften Anschläge begeistern wird, wird dem Eifer für Gott gleichen. Da der Sabbat in der ganzen Christenheit zum besonderen Gegenstand des Kampfes geworden ist und Staat und Kirche sich vereint haben, die Beachtung des Sonntags zu erzwingen, wird die hartnäckige Weigerung einer kleinen Minderzahl der volkstümlichen Forderung nachzukommen, sie zum Gegenstand allgemeinen Fluches machen. Es wird hervorgehoben werden, dass die wenigen, die sich einer Verordnung der Kirche und den Gesetzen des Staates widersetzen, nicht geduldet werden sollten, dass es besser sei, diese leiden zu lassen, als dass ganze Nationen in Verwirrung und Gesetzlosigkeit gestürzt würden. Dieselbe Behauptung wurde vor mehr als 1800 Jahren seitens der Obersten der Juden gegen Christus angewandt. Der verschlagene Kaiphas sagte: Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Johannes 11, Vers 50. Dieses Argument wird einleuchtend sein, und schließlich wird gegen alle, die den Sabbat des vierten Gebots heiligen, ein Erlass ergehen, worin sie als der härtesten Strafen würdig hingestellt werden und man dem Volk die Freiheit gibt, sie nach einer gewissen Zeit umzubringen. Der Katholizismus in der alten und der abgefallene Protestantismus in der neuen Welt werden in ähnlicher Weise gegen die verfahren, die alle göttlichen Gebote ehren. Dann wird Gottes Volk in jene Ereignisse der Trübsal und des Jammers geraten, die von den Propheten als die Angst in Jakob beschrieben wurde. So spricht der Herr: Wir hören ein Geschrei des Schreckens. Nur Furcht ist da und kein Friede. Wie kommt es denn, dass alle Angesichter so bleich sind? Wehe, es ist ein gewaltiger Tag und seinesgleichen ist nicht gewesen, und es ist eine Zeit der Angst für Jakob, doch soll ihm daraus geholfen werden. Jeremia 30, Verse 5 bis 7. Jakobs Nacht der Angst, als er im Gebet um die Befreiung aus der Hand Esaus rang. 1. Mose 32, Verse 24 bis 30. Stellt die Erfahrung des Volkes Gottes in der trübseligen Zeit dar. Wegen der Täuschung, die von Jakob begangen worden war, um sich seines Vaters Segen zu verschaffen, der für Esau bestimmt war, war er, erschreckt durch die tödlichen Drohungen seines Bruders, zur Rettung seines Lebens geflohen. Nachdem er viele Jahre als Verbannter gelebt, hat er sich Gottes Befehl zufolge auf den Weg gemacht, um mit seinen Weibern und Kindern und mit seinen Herden nach seiner Heimat zurückzukehren. Als er die Grenzen des Landes erreichte, wurde er durch die Nachricht von der Annäherung Esaus an der Spitze einer Horde Krieger, die ohne Zweifel Rache üben wollten, mit Schrecken erfüllt. Es schien, als ob Jakobs unbewaffnete und wehrlose Schar der Gewalt und dem Gemetzel hilflos zum Opfer fallen müsse. Und zu der Sorgenlast und der Furcht kam noch das erdrückende Gewicht des Selbstvorwurfs hinzu. Denn es war seine eigene Sünde, die diese Gefahr herbeigeführt hatte. Seine einzige Hoffnung bestand in der Gnade Gottes. Seine einzige Verteidigung musste das Gebet sein, doch ließ er seinerseits nichts ungetan, um für das dem Bruder zugefügte Unrecht Sühne zu leisten und die drohende Gefahr abzuwenden. So sollten die Nachfolger Christi, wenn sie sich der trübseligen Zeit nähern, jede Anstrengung machen, sich dem Volk gegenüber in das richtige Licht zu setzen, das Vorurteil zu entkräften und die Gefahr, die die Freiheit des Gewissens bedroht, abzuwenden. Nachdem Jakob seine Familie weggeschickt hat, damit sie seinen Jammer nicht sehe, bleibt er allein, um Gott zu bitten, sich für ihn ins Mittel zu legen. Er bekennt seine Sünde und anerkennt dankbar die Gnade Gottes gegen ihn, während er sich mit tiefer Demut auf den mit seinen Vätern gemachten Bund und die ihm in jener Nacht des Gesichtes zu Bethel und im Lande der Verbannung zuteil gewordenen Verheißungen beruft. Der Wendepunkt in seinem Leben ist gekommen. Alles steht auf dem Spiel. In der Finsternis und Einsamkeit fährt er fort, zu beten und sich vor Gott zu demütigen. Plötzlich legt sich eine Hand auf seine Schulter. Er glaubt, dass sein Feind ihm nach dem Leben trachte und ringt mit der ganzen Kraft der Verzweiflung mit seinem Angreifer. Als der Tag zu dämmern beginnt, zeigt der Fremde seine übermenschliche Kraft. Bei seiner Berührung scheint der starke Mann gelähmt, fällt als hilfloser, weinender Bittsteller seinem geheimnisvollen Widersacher um den Hals. Jakob weiß jetzt, dass er mit dem Engel des Bundes gerungen hat. Obwohl kampfunfähig, leidend unter den heftigsten Schmerzen, lässt er seine Absicht nicht fahren. Lange hat er Unruhe, Gewissensbisse und Leid um seiner Sünde willen erduldet. Jetzt muss er die Versicherung haben, dass ihm verziehen ist. Der göttliche Besucher scheint fortgehen zu wollen. Aber Jakob hängt sich an ihn und fleht um seinen Segen. Der Engel drängt: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber der Patriarch ruft aus: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Welches Vertrauen, welche Entschiedenheit, welche Ausdauer werden hier an den Tag gelegt? Wäre dies eine prahlerische, anmaßende Forderung gewesen, so wäre Jakob sofort vernichtet worden. Aber er sprach mit einer Gewissheit, die der besitzt, der seine Schwachheit und Unwürdigkeit kennt und doch auf die Gnade eines wahrhaftigen Gottes vertraut. Er kämpfte mit dem Engel und siegte, Hosea 12, Vers 5. Durch Demut, Reue und Selbstübergabe gewann dieser sündhafte, irrende Sterbliche die Anerkennung der Majestät des Himmels. Zitternd hatte er sich auf die Verheißungen Gottes gestützt, und das Herz der unendlichen Liebe konnte die Bitte des Sünders nicht abweisen. Als Beweis seines Sieges und zur Ermutigung für andere, seinem Beispiel zu folgen, wurde sein Name, der an die Sünde erinnerte, geändert zu einem Gedächtnis seines Sieges, und die Tatsache, dass er mit Gott gerungen und gesiegt hatte, war eine Bürgschaft, dass er auch bei den Menschen den Sieg davontragen werde. Er fürchtete nicht länger den Zorn seines Bruders, denn der Herr war sein Schutz. Satan hatte Jakob vor den Engeln Gottes verklagt und das Recht beansprucht, ihn wegen seiner Sünde zu vernichten. Er hatte Esau beeinflusst, gegen ihn zu ziehen. Und während der Patriarch die lange Nacht hindurch rang, bemühte sich Satan, ihm ein Gefühl seiner Schuld aufzudrängen, um ihn zu entmutigen und seinen Halt an Gott zu brechen. Jakob wurde beinahe zur Verzweiflung getrieben, aber er wusste, dass er ohne Hilfe vom Himmel umkommen müsste. Er hatte seine große Sünde aufrichtig bereut und er berief sich nun auf die Gnade Gottes. Er wollte sich von seinem Ziel nicht abbringen lassen, sondern hielt den Engel fest und brachte seine Bitte mit ernstem, flehentlichen Schreien vor, bis er dessen Anerkennung errang. Wie Satan Esau beeinflusste, gegen Jakob zu ziehen, so wird er in der trübseligen Zeit die Bösen aufwiegeln, Gottes Kinder umzubringen. Und wie er Jakob verklagte, wird er seine Anklagen gegen Gottes Volk vorbringen. Er zählt die Welt zu seinen Untertanen, aber die kleine Schar, welche die Gebote Gottes hält, widersteht seiner Oberherrschaft. Könnte er diese von der Erde vertilgen, so würde sein Sieg vollkommen sein. Er sieht, dass heilige Engel sie bewahren und nimmt an, dass ihre Sünden verziehen worden sind. Aber er weiß nicht, dass ihre Fälle im himmlischen Heiligtum entschieden wurden. Er hat eine genaue Kenntnis von den Sünden, zu denen er sie verführt hat, und stellt sie Gott im grellsten Licht dar und behauptet, dass dies Volk es ebenso sehr verdiene, von der Gnade Gottes ausgeschlossen zu werden wie er selbst. Er erklärt, der Herr könne nicht in Gerechtigkeit ihre Sünden vergeben, ihn und seine Engel jedoch vertilgen. Er beansprucht sie als seine Beute und verlangt, dass sie zur Vernichtung in seine Hände gegeben werden. Während Satan Gottes Kinder wegen ihrer Sünden verklagt, gestattet ihm der Herr, sie aufs Äußerste zu versuchen. Ihr Gottvertrauen, ihr Glaube und ihre Entschiedenheit werden schwer geprüft. Wenn sie die Vergangenheit überblicken, sinkt ihre Hoffnung, denn in ihrem ganzen Leben können sie wenig Gutes entdecken. Sie sind sich ihrer Schwachheit und Unwürdigkeit völlig bewusst. Satan versucht sie mit dem Gedanken zu erschrecken, dass ihre Fälle hoffnungslos seien, dass der Makel ihrer Verunreinigung nie ausgewaschen werde. Er hofft, ihren Glauben so zu vernichten, dass sie seinen Versuchungen nachgeben und ihre Untertanen Treue gegen Gott aufgeben. Obwohl die Kinder Gottes von Feinden umgeben sein werden, die es auf ihren Untergang abgesehen haben, so ist es doch die Angst, die sie ausstehen, nicht eine Furcht vor der Verfolgung um der Wahrheit willen, sondern sie fürchten, nicht jede Sünde bereut zu haben und durch irgendeinen Fehler ihrerseits die Erfüllung der Worte Christi nicht zu erfahren, wenn er verheißt, sie zu bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis. Offenbarung 3, Vers 10. Könnten sie die Versicherung der Vergebung haben, so würden sie nicht zurückschrecken vor Marter und Tod. Sollten sie sich aber unwürdig erweisen und ihr Leben verlieren wegen ihrer eigenen Charakterfehler, dann würde Gottes heiliger Name geschmäht werden. Überall hören sie die Anschläge des Verrats und sehen das Wirken der Empörung, und es erhebt sich in ihnen ein heftiges Verlangen, eine ernste Sehnsucht der Seele, dass dieser große Abfall beendigt werde und die Bosheit der Gottlosen zum Abschluss kommen möge. Aber während sie Gott bitten, dem Werk der Empörung Einhalt zu gebieten, machen sie sich selbst Vorwürfe, keine Kraft zu haben, dem mächtigen Strom des Übels zu widerstehen und ihn zurückzudämmen. Sie fühlen, falls sie alle ihre Fähigkeit im Dienste Christi verwendet hätten und von Kraft zu Kraft vorangegangen wären, Satans Heere weniger Macht haben würden, gegen sie zu stehen. Sie kasteien ihre Seelen vor Gott, wobei sie auf die Reue über ihre vielen Sünden hinweisen und sich auf das Versprechen des Heilandes berufen. Er wird mir Frieden schaffen, Frieden wird er mir dennoch schaffen. Jesaja 27, Vers 5. Ihr Glaube wankt nicht, weil ihre Gebete nicht augenblicklich erhört werden. Obwohl sie die heftigste Angst, Schrecken und Not erleiden, hören sie doch nicht auf mit ihrem Flehen. Sie ergreifen die Kraft Gottes, wie Jakob sich an den Engel klammerte, und ihre Seelen sprechen: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Hätte Jakob nicht zuvor seine Sünde, die Erstgeburt durch Betrug erlangt zu haben, bereut, so würde Gott sein Gebet nicht erhört und sein Leben nicht gnädig bewahrt haben. Ebenso würden auch die Kinder Gottes überwältigt werden, wenn in der trübseligen Zeit, da sie von Furcht und Angst gepeinigt sind, noch unbekannte Sünden vor ihnen auftauchen würden. Verzweiflung würde ihren Glauben ersticken, und sie könnten kein Vertrauen haben, mit Gott um Befreiung zu ringen. Aber während sie sich eines tiefen Gefühls ihrer Unwürdigkeit bewusst sind, haben sie keine verborgenen Fehler zu enthüllen. Ihre Sünden sind schon vorher im Gericht gewesen und sind ausgetilgt worden, und sie gedenken ihrer nicht mehr. Satan verleitet viele zu glauben, dass Gott ihre Untreue in geringeren Sachen des Lebens übersehe, aber der Herr zeigt in seiner Handlungsweise mit Jakob, dass er in keiner Weise das Böse gutheißen oder dulden will. Alle, die sich bemühen, ihre Sünden zu entschuldigen oder zu verbergen und sie unbekannt und unvergeben in den Büchern des Himmels stehen lassen, werden von Satan überwunden werden. Je größer ihr Anspruch auf Frömmigkeit und je ehrbarer die Stellung, die sie innehaben, desto ärger ist ihr Benehmen in den Augen Gottes und desto sicherer der Sieg ihres großen Gegners. Wer die Vorbereitung für den Tag Gottes aufschiebt, kann sie nicht in der trübseligen oder zu irgendeiner späteren Zeit erlangen. Sein Fall ist hoffnungslos. Diejenigen Namenschristen, die unvorbereitet in den letzten schrecklichen Kampf gehen, werden in ihrer Verzweiflung ihre Sünden in Worten brennender Angst bekennen, während die Gottlosen über ihren Jammer frohlocken. Diese Bekenntnisse sind gleich Esaus oder Judas Anklagen. Personen, die sie machen, beklagen die Folgen der Übertretung, nicht aber ihre Schuld. Sie fühlen keine wahre Reue, keinen Abscheu vor dem Übel. Sie gestehen ihre Sünde aus Furcht vor der Strafe ein. Doch wie Pharao vor Alters würden sie wiederum dem Himmel Trotz bieten, falls die Gerichte zurückgezogen werden. Die Geschichte Jakobs ist auch eine Versicherung, dass Gott diejenigen nicht verwerfen will, die betrogen, versucht und zur Sünde verleitet worden sind, sich aber in aufrichtiger Reue zu ihm gewandt haben. Während Satan versucht, diese Menschen zu vernichten, wird Gott seine Engel senden, sie in der Zeit der Gefahr zu trösten und zu beschützen. Die Anläufe Satans sind grimmig und entschlossen, seine Täuschungen schrecklich, aber das Auge des Herrn wacht über seine Kinder und sein Ohr horcht auf ihr Geschrei. Ihre Trübsal ist groß, die Flammen des Feuerofens scheinen sie verschlingen zu wollen, aber Gott wird sie hindurchbringen wie im Feuer bewährtes Gold. Gottes Liebe zu seinen Kindern ist während der trübseligen Zeit ihrer schwersten Prüfungen ebenso stark und zärtlich wie in den sonnigsten Tagen ihres Wohlergehens. Aber es tut ihnen Not, in den Feuerofen gebracht zu werden. Das Irdische an ihnen muss vernichtet werden, damit das Bild Christi vollkommen hervorstrahlen kann. Die vor uns stehende Zeit der Trübsal und Angst wird einen Glauben erfordern, der Mühsal, Verzug und Hunger erdulden kann. Einen Glauben, der nicht wankt, wenn er auch schwer geprüft wird. Die Gnadenzeit wird allen gewährt, um sich auf jene Zeit vorzubereiten. Jakob siegte, weil er ausdauernd und entschlossen war. Sein Sieg ist ein Beweis von der Kraft des anhaltenden Gebets. Alle, die sich wie er auf die Verheißungen Gottes stützen und ebenso ernst und standhaft sind, wie er war, werden gleich ihm Erfolg haben. Wer aber nicht willens ist, sich selbst zu verleugnen, vor Gott Reue zu zeigen, lang und ernstlich zu beten, wird seinen Segen nicht erlangen. Mit Gott ringen, wie wenige wissen, was das ist. Wie wenige Seelen haben vor Gott mit heftigem Verlangen ausgeharrt, bis jede Kraft aufs Äußerste angespannt war. Wie wenige halten sich mit unerschütterlichem Glauben an die Verheißungen Gottes, wenn die Wogen der Verzweiflung, die keine Sprache beschreiben kann, über den Bittenden hereinbrechen. Die jetzt nur wenig Glauben üben, sind in der größten Gefahr, der Macht satanischer Täuschungen und dem Gewissenszwang zu unterliegen. Und selbst wenn sie die Prüfung überstehen, werden sie in der trübseligen Zeit in tieferen Jammer und größere Angst geraten, weil sie es nie gewohnt waren, auf Gott zu vertrauen. Die Lehren des Glaubens, die sie vernachlässigt haben, werden sie unter einem schrecklichen Druck der Entmutigung lernen müssen. Wir sollten uns nun mit dem Wesen Gottes vertraut machen, indem wir seine Verheißungen erproben. Die Engel berichten jedes Gebet, das ernst und aufrichtig ist. Wir sollten eher die selbstsüchtigen Befriedigungen aufgeben, als die Gemeinschaft mit Gott vernachlässigen. die tiefste Armut, die größte Selbstverleugnung mit seinem Beifall sind besser als Reichtümer, Ehren, Bequemlichkeit und Freundschaft ohne ihn. Wir müssen uns Zeit nehmen zum Gebet. Lassen wir es zu, dass unsere Gemüter von weltlichen Angelegenheiten in Anspruch genommen werden, so gibt Gott uns vielleicht dazu die Zeit, indem er uns unsere Götzen, die in Gold, Häusern oder fruchtbaren Ländereien bestehen, wegnimmt. Die Jugend würde nicht zur Sünde verführt werden, wenn sie sich weigerte, irgendeinen Pfad zu betreten, auf dem sie nicht Gottes Segen erbitten kann. Würden die Boten, die der Welt die letzte feierliche Warnung bringen, um den Segen Gottes bitten, nicht in einer kalten, gleichgültigen, nachlässigen Weise, sondern inbrünstig und im Glauben wie Jakob, so würden sie oft Gelegenheit haben zu sagen: Ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. 1. Mose 32, Vers 31. Sie würden vom Himmel als Fürsten angesehen werden, da sie Macht haben, den Sieg über Gott und Menschen davonzutragen. Eine trübselige Zeit, wie sie nie zuvor dagewesen ist, wird bald über uns hereinbrechen, und wir werden eine Erfahrung bedürfen, die wir jetzt nicht besitzen und die zu erlangen viele zu träge sind. Es ist oft der Fall, dass die Trübsal in der Vorstellung viel größer erscheint, als sie in Wirklichkeit ist. Dies ist aber nicht der Fall bei den uns bevorstehenden entscheidenden Prüfungen. Die lebhafteste Vorstellung kann nicht die Größe der Feuerprobe ermessen. In jener Zeit der Prüfung muss eine jede Seele für sich vor Gott stehen. Wenngleich Noah, Daniel und Hiob im Lande wären, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, sie würden durch ihre Gerechtigkeit weder Söhne noch Töchter retten, sondern allein ihr eigenes Leben. Hesekiel 14, Vers 20. Während jetzt unser großer hoher Priester die Versöhnung für uns vollbringt, sollten wir versuchen, in Christus vollkommen zu werden. Nicht einmal mit einem Gedanken gab unser Heiland der Macht der Versuchung nach. Satan findet in menschlichen Herzen diesen oder jenen Makel, den er sich zunutze macht. Die eine oder andere sündhafte Neigung wird gepflegt, durch die seine Versuchungen ihre Macht behaupten. Christus aber erklärte von sich: Es kommt der Fürst dieser Welt und hat nichts in mir. Johannes 14, Vers 30. Satan vermochte nichts im Herzen des Sohnes Gottes zu finden, das ihm hätte helfen können, den Sieg davon zu tragen. Er hatte seines Vaters Gebote gehalten, und es war keine Sünde in ihm, deren sich Satan zu seinem Vorteil hätte bedienen können. Dies ist der Zustand, in dem jene gefunden werden müssen, die in der trübseligen Zeit bestehen sollen. Schon in diesem Leben müssen wir uns durch den Glauben an das versöhnende Blut Christi von der Sünde trennen. Unser mächtiger Heiland lädt uns ein, uns ihm anzuschließen, unsere Schwäche mit seiner Kraft, unsere Unwissenheit mit seiner Weisheit, unsere Unwürdigkeit mit seinem Verdienst zu verbinden. Gottes Vorsehung ist die Schule, in der wir die Sanftmut und Demut Jesu lernen sollen. Der Herr setzt uns stets das wahre Lebensziel vor, nicht den Weg, den wir wählen möchten, der leichter und angenehmer scheint. Es bleibt uns anheimgestellt, vereint mit den Kräften zu wirken, die der Himmel benutzt, um unsere Charaktere nach dem göttlichen Vorbild zu gestalten. Keiner kann dies Werk vernachlässigen oder aufschieben, ohne in furchtbarer Weise seine Seele zu gefährden. Der Apostel Johannes hörte in einem Gesicht eine laute Stimme im Himmel, die ausrief: Wehe aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Offenbarung 12, Vers 12. Schrecklich sind die Ereignisse, die diesen Ausruf der himmlischen Stimme hervorrufen. Der Zorn Satans nimmt zu, so wie seine Zeit kürzer wird, und sein Werk der Täuschung und der Zerstörung erreicht in der trübseligen Zeit seinen Höhepunkt. Furchtbare, übernatürliche Erscheinungen werden sich bald am Himmel bekunden als Zeichen der Macht wunderwirkender Dämonen. Die Geister der Teufel werden hingehen zu den Königen der Erde und zu der ganzen Welt, um sie in Täuschung gefangen zu halten und sie zu veranlassen, sich mit Satan in seinem letzten Kriegszug gegen die Regierung des Himmels zu vereinigen. Durch diese wirkenden Kräfte werden Herrscher sowie Untergebene betrogen werden. Personen werden sich als Christus selber ausgeben und den Titel und die Verehrung beanspruchen, die dem Erlöser der Welt gehören. Sie werden erstaunliche Wunder der Heilung verrichten und vorgeben, Offenbarungen vom Himmel zu haben, die dem Zeugnis der Heiligen Schrift widersprechen. Als krönende Tat in dem großen Drama der Täuschung wird sich Satan als Christus ausgeben. Die Kirche hat lange vorgegeben, auf die Ankunft des Heilandes als auf die Vollendung ihrer Hoffnung zu warten. Nun wird der große Betrüger den Schein erwecken, dass Christus gekommen sei. In verschiedenen Teilen der Erde wird Satan sich unter den Menschen als ein majestätisches Wesen von blendendem Glanz offenbaren, das der von Johannes in der Offenbarung gegebenen Beschreibung des Sohnes Gottes gleicht. Offenbarung 1, Verse 13 bis 15. Die Herrlichkeit, die ihn umgibt, ist unübertroffen von allem, was sterbliche Augen je gesehen haben. Der Jubelruf tönt durch die Luft: Christus ist gekommen, Christus ist gekommen. Das Volk wirft sich anbetend vor ihm nieder, während er seine Hände erhebt und einen Segen über sie ausspricht, wie Christus seine Jünger segnete, da er auf Erden lebte. Seine Stimme ist sanft und gedämpft, doch voller Wohlklang. In mildem, mitleidigem Ton bringt er einige derselben gnadenreichen, himmlischen Wahrheiten vor, die der Heiland aussprach. Er heilt die Gebrechen des Volkes und behauptet dann in seinem angenommenen Charakter Christi, dass er den Sabbat in den Sonntag verändert habe und gebietet allen, den Tag, den er gesegnet habe, zu heiligen. Er erklärt, dass die, welche in der Beachtung des siebenten Tages verharren, seinen Namen lästern, indem sie sich weigern, auf seine Engel zu hören, die er mit Licht und Wahrheit zu ihnen sandte. Dies ist das starke, beinahe überwältigende Blendwerk. Gleich den Samaritern, die von Simon dem Zauberer hintergangen wurden, achtet die Menge vom Kleinsten bis zum Größten auf die Zaubereien und sagt: Der ist die Kraft Gottes, die die Große genannt wird. Apostelgeschichte 8, Vers 10. Aber Gottes Volk wird nicht irregeleitet werden. Die Lehren dieses falschen Christus sind nicht in Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift. Sein Segen wird über die Verehrer des Tieres und seines Bildes ausgesprochen, gerade über die Klasse, von der die Bibel erklärt, dass der ungemischte Zorn Gottes über sie ausgegossen werden soll. Es wird Satan auch nicht gestattet werden, die Art und Weise des Kommens Christi vorzutäuschen. Der Heiland hat sein Volk vor Täuschung diesbezüglich gewarnt und sein Kommen deutlich beschrieben. Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, so dass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Wenn sie also zu euch sagen werden: Siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist drinnen im Haus, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Matthäus 24, Verses 24 bis 27 und 31, Kapitel 25 und 31, Offenbarung 1, Vers 7, 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17. Es ist keine Möglichkeit vorhanden, dies Kommen vorzutäuschen. Es wird allgemein bekannt und von der ganzen Welt gesehen werden. Nur die, welche eifrige Bibelforscher waren und die Liebe zur Wahrheit angenommen haben, werden vor der gewaltigen Täuschung, die die Welt gefangen nimmt, geschützt sein. Durch das Zeugnis der Heiligen Schrift werden sie den Betrüger in seiner Verkleidung entdecken. Durch das Sichten infolge der Versuchung wird der echte Christ offenbar werden. Ist Gottes Volk jetzt so fest auf sein Wort gegründet, dass es sich nicht auf seine Sinneswahrnehmungen verlässt? Wird es sich in einer solchen Entscheidungsstunde an die Bibel und nur an die Bibel halten? Satan wird es, wenn möglich, davon abhalten, Vorbereitungen zu treffen, um an dem großen Tage bestehen zu können. Er wird die Sachen so anordnen, dass den Gotteskindern der Weg versperrt wird, wird sie mit irdischen Schätzen bestricken, ihnen eine schwere, mühsame Last aufbürden, damit ihre Herzen mit den Sorgen dieses Lebens überladen werden möchten und der Tag der Prüfung wie ein Dieb über sie kommt. Da das von verschiedenen Herrschern der Christenheit erlassene Gesetz gegen die Gläubigen, die Gottes Gebote halten, diesen den Schutz der Regierung entzieht und sie denen preisgibt, die ihren Untergang wollen, wird Gottes Volk aus den Städten und Dörfern fliehen, sich in Gruppen sammeln und an den ödesten und einsamsten Orten wohnen. Viele werden Zuflucht finden in den Bergfesten. Gleich den Christen der piemontesischen Täler werden sie die hohen Örter der Erde zum Heiligtum machen und Gott danken für den Schutz der Felsen. Jesaja 33, Vers 16. Aber viele aus allen Völkern und Ständen, hoch und niedrig, reich und arm, schwarz und weiß, werden in höchst ungerechte und grausame Gefangenschaft geworfen werden. Die Geliebten Gottes müssen beschwerliche Tage verbringen, in Ketten gebunden, hinter Schloss und Riegel, zum Tode verurteilt, einige scheinbar dem Hungertode überlassen, in finsteren und ekelhaften Verließen, kein menschliches Ohr steht ihren Wehklagen offen, keine menschliche Hand ist bereit, ihnen Hilfe zu leisten. Wird der Herr sein Volk in dieser schweren Stunde vergessen? Vergaß er Noah, als die vorsintflutliche Welt von den Gerichten heimgesucht wurde? Vergaß er Lot, als Feuer vom Himmel herabfuhr, um die Städte der Ebene zu verzehren? Vergaß er den von Götzendienern umgebenen Josef in Ägypten? Vergaß er Elia, als der Eid Isabels ihn mit dem Schicksal der Baalspropheten bedrohte? Vergaß er Jeremia in der finsteren, schauerlichen Grube des Gefängnisses? Vergaß er die drei tapferen Jünglinge im Feuerofen oder Daniel in der Löwengrube? Zion aber sprach: Der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Jesaja 49, Verse 14 bis 16. Der Herr der Herrscher hat gesagt: Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Zacharia 2, Vers 12. Obwohl die Feinde sie ins Gefängnis werfen, so können die Kerkermauern den Verkehr zwischen ihren Seelen und Christus doch nicht absperren. Einer, der ihre Schwächen sieht, mit einer jeglichen Prüfung vertraut ist, thront über allen irdischen Mächten, und Engel werden sie in ihren einsamen Kerkerzellen besuchen und Licht und Frieden vom Himmel bringen. Das Gefängnis wird wie ein Palast sein, denn die Glaubensreichen befinden sich dort. Die düsteren Mauern werden vom himmlischen Licht erhellt, wie damals, als Paulus und Silas im Gefängnis zu Philippi um Mitternacht beteten und Loblieder sangen. Gottes Gerichte werden jene heimsuchen, die sein Volk unterdrücken und verderben. Seine große Langmut mit den Gottlosen macht die Menschen in ihrer Übertretung kühn. Aber ihre Strafe, wenn auch lange aufgeschoben, ist nichtsdestoweniger gewiss und sie wird schrecklich sein. Denn der Herr wird sich aufmachen wie am Berge Perasim und zürnen wie im Tal Gibeon, dass er sein Werk vollbringe. Aber fremd ist sein Werk, und dass er seine Tat tue, aber seltsam ist seine Tat. Jesaja 28, Vers 21. Unserem barmherzigen Gott ist das Strafen etwas Fremdes. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, Ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen. Hesekiel 33, Vers 11. Der Herr ist barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, doch lässt er nichts ungestraft. Der Herr ist geduldig und von großer Kraft, vor dem niemand unschuldig ist. 2. Mose 34, 6 und 7 und Nahum 1, Vers 3. Durch schreckliche Gerechtigkeit wird er die Autorität seines mit Füßen getretenen Gesetzes rechtfertigen. Die strenge Vergeltung, die den Übertreter erwartet, zeigt sich in der Zögerung des Herrn, das Gericht zu vollstrecken. Das Volk, mit dem er so lange Geduld hat und das er nicht schlagen will, bis es das Maß seiner Ungerechtigkeit gegen Gott angefüllt hat, wird schließlich den Kelch des Zorns trinken, dem keine Gnade beigemischt ist. Wenn Christus sein Mittleramt im Heiligtum niederlegt, wird der lautere Zorn, der denen angedroht wurde, die das Tier und sein Bild anbeten und sein Mahlzeichen annehmen, Offenbarung 14, Vers 9 und 10, ausgegossen werden. Die Plagen, die über Ägypten kamen, als Gott im Begriff war, Israel zu befreien, waren im Charakter jenen schrecklicheren und umfassenderen Gerichten ähnlich, die die Welt gerade vor der endgültigen Befreiung des Volkes Gottes heimsuchen werden. Der Schreiber der Offenbarung sagt, indem er diese furchtbaren Geißeln beschreibt, und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Das Meer wurde zu Blut wie von einem Toten, und alle lebendigen Wesen im Meer starben. Und der dritte Engel goss aus seine Schale in die Wasserströme und die Wasserquellen, und sie wurden zu Blut. So schrecklich wie diese Plagen auch sind, so steht doch die Gerechtigkeit Gottes völlig gerechtfertigt da. Der Engel erklärt, gerecht bist du, der du bist, dass du dieses Urteil gesprochen hast, denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen, und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, sie sind's wert. Offenbarung 16, Verse 2 bis 6. Indem sie die Kinder Gottes zum Tode verurteilten, haben sie die Schuld ihres Blutes ebenso wahrhaftig auf sich geladen, als wenn es von ihren eigenen Händen vergossen worden wäre. In gleicher Weise erklärte Christus die Juden seiner Zeit all des Blutes der Heiligen schuldig, das seit den Tagen Abels vergossen worden war. Denn sie besaßen denselben Geist wie diese Mörder der Propheten und wollten dasselbe Werk tun. In der darauffolgenden Plage wird der Sonne Macht gegeben, den Menschen zu versengen mit Feuer. Und die Menschen wurden versenkt von der großen Hitze, Offenbarung 16, Verse 8 und 9. Die Propheten schildern den Zustand der Erde zu dieser schrecklichen Zeit wie folgt. Das Feld ist verwüstet, das Getreide ist verdorben, alle Bäume auf dem Felde sind verdorrt. So ist die Freude der Menschen zum Jammer geworden. Der Same ist unter der Erde verdorrt, die Kornhäuser stehen wüst. O, wie seufzt das Vieh! Die Rinder sehen kläglich drein, denn sie haben keine Weide. Die Wasserbäche sind ausgetrocknet und das Feuer hat die Auen in der Steppe verbrannt. Die Lieder im Tempel sollen in Heulen verkehrt werden zur selben Zeit, spricht Gott der Herr. Es werden an allen Orten viele Leichname liegen, die man heimlich verwirft. Joel 1, Verse 10 bis 12 und 17 bis 20 und Amos 8, Vers 3. Diese Plagen sind nicht allgemein, sonst würden die Bewohner der Erde vollständig ausgerottet werden. Doch werden sie die schrecklichsten Heimsuchungen sein, die Sterbliche je erfahren haben. Alle Gerichte, die vor dem Schluss der Gnadenzeit über die Menschen kamen, waren mit Gnade vermischt. Das flehende Blut Christi hat den Sünder vor dem vollen Maß seiner Schuld verschont. Aber in dem Endgericht wird der Zorn Gottes lauter ohne Gnade ausgegossen werden. An jenem Tage werden viele den Schutz der göttlichen Gnade begehren, die sie so lange verachtet haben. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn es zu hören, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten laufen und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Amos 8, Verse 11 und 12. Gottes Volk wird nicht frei von Leiden sein, aber während es verfolgt und bedrängt wird, während es Entbehrung erträgt und Hunger leidet, wird es doch nicht umkommen. Gott, der für Elia sorgte, wird an keinem seiner sich selbst aufopfernden Kinder vorübergehen. Er, der die Haare auf ihrem Haupt zählt, wird für sie sorgen, und zur Zeit der Teuerung werden sie genug haben. Während die Gottlosen an Hunger und Seuche sterben, werden Engel die Gerechten beschützen und ihre Bedürfnisse befriedigen. Für den, der in Gerechtigkeit wandelt, gilt die Verheißung: Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiss. Die Elenden und Armen suchen Wasser und ist nichts da. Ihre Zunge verdorrt vor Durst. Aber ich, der Herr, will sie erhören. Ich, der Gott Israels, will sie nicht verlassen. Jesaja 33, Vers 15 und 16 und Kapitel 41, Vers 17. Da wird der Feigenbaum nicht grünen und es wird kein Gewächs sein an den Weinstöcken. Der Ertrag des Ölbaums bleibt aus und die Äcker bringen keine Nahrung. Schafe werden aus den Hürden gerissen und in den Ställen werden keine Rinder sein. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Habakuk 3, Verse 17 und 18. Der Herr behüte dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Psalm 121, 5 bis 7 und Psalm 91, Verse 3 bis 10. Dennoch wird es nach menschlichem Dafürhalten scheinen, als ob Gottes Volk bald sein Zeugnis mit dem Blute besiegeln müsse, wie einst die Märtyrer. Sie selbst fangen an zu befürchten, der Herr habe sie verlassen, damit sie in die Hand ihrer Feinde fallen. Es ist eine Zeit schrecklicher Seelenangst. Tag und Nacht schreien sie zu Gott um Befreiung. Die Gottlosen frohlocken und der höhnende Ruf wird vernommen. Wo ist nun euer Glaube? Warum befreit Gott euch nicht aus unseren Händen, wenn ihr in der Tat sein Volk seid? Aber die Wartenden denken daran, dass die hohen Priester und Obersten beim Tode Jesu am Kreuz auf Golgatha spottend ausriefen: Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab, dann wollen wir an ihn glauben. Matthäus 27, Vers 42. Wie Jakob ringen alle mit Gott, ihre Angesichter drücken den inneren Kampf aus, Blässe liegt auf allen Gesichtern, doch fahren sie mit ihrer ernsten Fürbitte fort. Würden den Menschen die Augen geöffnet, so würden sie Scharen von starken Engeln erblicken, die um jene lagern, die das Wort der Geduld Christi bewahrt haben. Mit zärtlichem Mitleid haben die Engel ihren Jammer gesehen und ihre Gebete gehört. Sie warten auf das Wort ihres Gebieters, um sie aus der Gefahr herauszureißen. Sie müssen jedoch noch ein wenig länger warten. Die Kinder Gottes müssen den Kelch trinken und mit der Taufe getauft werden. Gerade der für sie so quälende Verzug ist die beste Antwort auf ihr Bitten. Indem sie danach trachten, vertrauensvoll auf den Herrn zu warten, dass er wirke, kommen sie dahin, Glauben, Hoffnung und Geduld zu üben, die in ihrem religiösen Leben zu wenig geübt worden sind. Dennoch wird um der Auserwählten willen die trübselige Zeit verkürzt werden. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Lukas 18, Vers 7 und 8. Das Ende wird schneller kommen, als die Menschen es erwarten. Der Weizen wird gesammelt und in Garben gebunden für die Scheune Gottes. Das Unkraut aber wird für das Feuer der Verwüstung in Bündel gebunden werden. Die himmlischen Wächter fahren, ihrer Aufgabe getreu, in ihrer Wache fort, obwohl ein allgemeines Gebot die Zeit bestimmt hat, um diejenigen, die Gottes Gebote halten, umzubringen, so werden doch ihre Feinde in einigen Fällen dem Erlass zuvorkommen wollen und vor der bestimmten Zeit versuchen, sie zu töten. Aber niemand kann an den mächtigen Wächtern vorbeikommen, die eine jede treue Seele bewahren. Einige werden auf ihrer Flucht aus den Städten und Dörfern angegriffen. Aber die gegen sie erhobenen Schwerter brechen und fallen machtlos wie ein Strohhalm zu Boden. Andere werden von Engeln in der Gestalt von Kriegern verteidigt. Zu allen Zeiten hat Gott zur Hilfe und Befreiung seines Volkes durch heilige Engel gewirkt. Himmlische Wesen haben an den Angelegenheiten der Menschen tätigen Anteil genommen. Sie sind erschienen in Gewändern, die wie der Blitz leuchteten, oder sind gekommen als Menschen in der Tracht von Wanderern. Engel sind den Männern Gottes in menschlicher Gestalt erschienen. Sie haben des Mittags unter den Eichen geruht, als ob sie müde wären, haben die Gastfreundschaft menschlicher Wohnungen angenommen, bei Nacht verspäteten Reisenden als Führer gedient, mit ihren eigenen Händen das Feuer auf dem Altar angezündet, Gefängnistüren geöffnet und die Knechte Gottes in Freiheit gesetzt. Mit der Waffenrüstung des Himmels angetan kamen sie, um den Stein vom Grabe des Heilandes wegzurollen. In Gestalt von Menschen sind Engel oft in den Versammlungen der Gerechten und besuchen die Zusammenkünfte der Gottlosen, wie sie einst nach Sodom kamen, um einen Bericht ihrer Taten aufzunehmen und zu entscheiden, ob sie das Maß der Langmut Gottes überschritten hatten. Der Herr hat Wohlgefallen an der Barmherzigkeit, und um einiger weniger willen, die ihm wirklich dienen, wendet er Unglück ab und verlängert die Ruhe der Menge. Wie wenige der Sünder wieder Gott erkennen, dass sie ihr eigenes Leben dem Häuflein Gottgetreuer verdanken, die sie, um sich zu ergötzen, verspotten und unterdrücken. Wenn die Herrscher dieser Welt es auch nicht wissen, so haben doch oft in ihren Versammlungen Engel das Wort geführt. Menschliche Augen haben auf sie geblickt, menschliche Ohren ihren Aufforderungen gelauscht, menschliche Lippen haben sich ihren Vorschlägen widersetzt und ihre Ratschläge verlacht. Menschliche Hände haben sie beleidigt und misshandelt. In den Rathaussälen, an den Gerichtshöfen haben sich diese himmlischen Boten mit der menschlichen Geschichte sehr vertraut gezeigt. Sie haben die Sache der Unterdrückten besser vertreten als deren fähigste und beredeste Verteidiger. Sie haben Absichten vereitelt und böse Taten aufgehalten, die das Werk Gottes sehr behindert und seinem Volk große Leiden verursacht hätten. In der Stunde der Gefahr und der Trübsal lagert der Engel des Herrn sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen aus. Psalm 34, Vers 8. Mit großer Sehnsucht erwartet das Volk Gottes die Anzeichen seines kommenden Königs. Wenn die Wächter angerufen werden, Wächter, ist die Nacht bald hin, wird unumwunden die Antwort gegeben, wenn auch der Morgen kommt, so wird es doch Nacht bleiben. Jesaja 21, Vers 11 und 12. Licht erglänzt auf den Wolken über den Bergesspitzen. Bald wird sich seine Herrlichkeit offenbaren. Die Sonne der Gerechtigkeit wird bald hervorleuchten. Der Morgen und die Nacht, der Beginn des endlosen Tages für die Gerechten, der Anfang der ewigen Nacht für die Gottlosen, stehen nahe bevor. Während die Ringenden ihre Bitten zu Gott emporsenden, scheint der Schleier, der sie von der unsichtbaren Welt trennt, fast weggezogen zu werden. Die Himmel erglühen von der Dämmerung des ewigen Tages, und gleich einem klangvollen Engelchor erschallen die Worte an das Ohr. Steht fest in eurer Treue, die Hilfe kommt. Christus, der allmächtige Sieger, hält seinen müden Streitern eine Krone unvergänglicher Herrlichkeit hin, und seine Stimme ertönt aus den halb geöffneten Toren: Siehe, ich bin mit euch, fürchtet euch nicht. Ich kenne all euren Kummer, ich habe eure Sorgen getragen. Ihr kämpft nicht gegen unüberwindliche Feinde. Ich habe den Kampf eurethalben gefochten, und in meinem Namen seid ihr unüberwindlich. Der liebevolle Heiland wird gerade dann Hilfe senden, wenn wir sie brauchen. Der Weg zum Himmel ist durch seine Fußtapfen geheiligt. Jeder Dorn, der unseren Fuß verwundet, hat auch den seinen verletzt. Jedes Kreuz, das zu tragen wir berufen werden, hat er vor uns getragen. Der Herr lässt Kämpfe zu, um die Seele für den Frieden vorzubereiten. Die trübselige Zeit ist eine schreckliche Feuerprobe für Gottes Volk. Aber es ist auch für jeden wahren Gläubigen die Zeit, emporzublicken, und er wird im Glauben über sich den Bogen der Verheißung sehen. Also werden die Erlösten des Herrn heimkehren, und nach Zion kommen mit Jauchzen, und ewige Freude wird auf ihrem Haupte sein. Wonne und Freude werden sie ergreifen, aber Trauern und Seufzen wird von ihnen fliehen. Ich bin euer Tröster. Wer bist du denn, dass du dich vor Menschen gefürchtet hast, die doch sterben, und vor Menschenkindern, die wie Gras vergehen, und hast des Herrn vergessen, der dich gemacht hat, der den Himmel ausgebreitet und die Erde gegründet hat, und hast dich ständig gefürchtet, den ganzen Tag vor dem Grimm des Bedrängers, als er sich vornahm, dich zu verderben? Wo ist nun der Grimm des Bedrängers? Der Gefangene wird eilends losgegeben, dass er nicht sterbe und begraben werde, und dass er keinen Mangel an Brot habe. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der das Meer erregt, dass seine Wellen wüten. Sein Name heißt der Herr Zebaoth. Ich habe mein Wort in deinen Mund gelegt und habe dich unter dem Schatten meiner Hände geborgen. Darum höre dies, du Elende, die du trunken bist, doch nicht von Wein. So spricht dein Herrscher, der Herr, und dein Gott, der die Sache seines Volks führt. Siehe, ich nehme den Taumelkelch aus deiner Hand, den Becher meines Grimmes. Du sollst ihn nicht mehr trinken, sondern ich will ihn deinen Peinigern in die Hand geben, die zu dir sprachen: Wirf dich nieder, dass wir darüber hingehen. Und du machtest deinen Rücken dem Erdboden gleich und wie eine Gasse, dass man darüber hinlaufe. Jesaja 51, Verse 11 bis 16 und 21 bis 23. Das alle Zeiten überschauende Auge Gottes war auf die Entscheidungsstunde gerichtet, die Gottes Kinder durchmachen müssen, wenn die irdischen Mächte sich gegen sie in Schlachtordnung aufstellen. Den gefangenen Verbannten gleich werden sie sich fürchten vor dem Tod durch Hunger oder Gewalt. Aber der Heilige, der das Rote Meer vor Israel teilte, wird seine gewaltige Macht offenbaren und ihre Gefangenschaft wenden. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein, und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Malachi 3, Vers 17. Würde das Blut der treuen Zeugen Christi zu dieser Zeit vergossen, könnte es nicht gleich dem Blut der Märtyrer wie ein Same sein, gesät, damit eine Ernte zu Gottes Ehre reife. Ihre Treue würde kein Zeugnis sein, um andere von der Wahrheit zu überzeugen. Denn die Wogen der Barmherzigkeit haben sich an dem verhärteten Herzen gebrochen, bis sie nicht mehr wiederkehrten. Würden die Gerechten jetzt ihren Feinden zur Beute fallen, so würde es für den Fürsten der Finsternis einen Sieg bedeuten. Der Psalmist sagt: Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes. Psalm 27, Vers 5. Christus hat die Worte gesprochen: Geh hin, mein Volk, in deine Kammer und schließ die Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe. Denn siehe, der Herr wird ausgehen von seinem Ort, heimzusuchen die Bosheit der Bewohner der Erde. Jesaja 26, Verse 20 und 21. Herrlich wird die Befreiung jener sein, die geduldig auf seine Ankunft gewartet haben und deren Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen.